Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
Alright, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bewegungsarten-Podcast. Ich wollte mit mir selbst anfangen, aber nur der Esel nennt sich zuerst. Mir gegenüber sitzt Matthias Knossalla. Stell mich mal vor.
Ja, ach so.
Sie machen ziemlich Profi-Podcaster immer.
Ja, okay. Neben mir sitzt the one and only, der Experte für die Kurzdistanz, der Mann, der trotz seiner Locken immer gestylt wirkt. Und das kann nur Gregor Buchholz sein.
Du hast schon so einen gewissen Hang zur Übertreibung, oder?
Ja, das stimmt, aber
ich nehme das Lob sehr gerne an.
Natürlich, Gregor. Wir müssen, genau, sichtbar. Sei ein Leuchtturm. Und da müssen wir, den muss man auch so ein bisschen, muss strahlen.
Danke.
Ja, aber apropos strahlen, wir haben es in der letzten Woche gesagt, wir brauchen einen Gast und wir brauchen den Bundestrainer.
Wir brauchen den Bundestrainer.
Den Bundestrainer und die Trainer vom Doppelweltmeister.
Und wir haben den Bundestrainer bekommen.
Hey, kein Problem.
Fares, zack, zack, angeschrieben. Fares war sofort dabei.
Ja. Sechsstellige Summe überwiesen an uns und zack. Schon durfte er im Podcast auftreten. Nein.
Nein, das war es natürlich nicht.
Nein, wir freuen uns, dass er dabei ist, aber wir haben ihn gleich.
Ich würde sagen, erstmal machen wir einen kurzen Abstecher nach Neuseeland, nach New Plymouth. Mhm. Einfach so ein bisschen, um den News vom Wochenende so ein bisschen aufzurollen. Sehr erfreulich, Justus Zweiter, Valentin Werns Sechster, Jonas Breininger leider mit einem Plattfuß. Ich glaube, für eine halbe Radrunde hat es gereicht, denn war er weg.
Und nicht zu vergessen, aus nicht deutscher Sicht, Javi Gomez Neuer.
Genau, der Einstieg in das ITU Racing wieder von Javi Gomez auf Platz 5.
Zarte Baujahr 83, haben wir nochmal geschaut, auf Platz 5 und er war selber sehr zufrieden auch.
Ja, er hat sich, ist immer so ein bisschen, wenn man von Javi Gomez redet, dann sagt man ja ganz oft, oh, Javi Gomez, ey, der kann damit nicht zufrieden sein, er macht es ja nur, um Gold zu holen. Aber richtig abwarten muss man erstmal, man muss Bermudas, WTS Bermudas erstmal abwarten, was das wirklich bedeutet.
Ja.
Jetzt hat man gemerkt, okay, er ist erstmal an der Wechselzone vorbeigelaufen, an seinen Radstand, hat da viel Zeit verloren. Und muss sich gegen die 10 Jahre jüngeren Hasen da behaupten. Mhm. Aber er war zufrieden, wer richtig zufrieden war, war Justus Nieschlag. Fand ich insofern auch richtig cool, weil die Situation war fast ähnlich wie in Kapstadt. Es war wieder ein Sprint um Platz 2 bis 5. Es hätte alles werden können. Mhm. In Kapstadt ist es Platz 5 geworden und dieses Mal ist es Platz 2 geworden. Insofern, hat sich die Anreise da mal richtig gelohnt.
Die nicht ganz leicht war bei ihm,
Die nicht oder? Ganz leicht war, die ja erstens unfreiwillig war, weil er ja Abu Dhabi konnte er nicht starten, ihnen haben die Punkte gefehlt. Deswegen musste er Neuseeland einstreuen. Ja, und streu mal so ein Rennen am anderen Ende der Welt mal ein. Mhm. Also letztendlich, muss man ja mal sagen, ist Justus geplant für ein Wochenende nach Neuseeland geflogen.
Ja, das muss ich mir vorstellen. Also wer schon mal dahin geflogen ist, also ich war vor 2 Jahren da, nach dem Flug, ich war am Arsch. Also darf man das sagen im Podcast? Arsch?
Ja,
im Podcast.
Darf man sagen,
schon, ja. Ich war richtig im Arsch. Ja. Wie viele Stunden ist er vorher angekommen? 36 Stunden?
Ja, er ist, glaube ich, ich möchte jetzt nicht lügen, am Tag des Briefings, sag mal, er war 2 Tage vorher da.
Überleg dir das mal. Und dann liefert er so ein Ding ab und dann sagt er, c'est la vie. Und
haut rein.
Wieder, ja.
Das ist effektiv.
So. Ja, das ist effektiv. Klar, ich meine, ich gehe davon aus, dass er First-Class-Flug dahin
natürlich,
gebucht hat.
Natürlich.
Die 16.000 muss man mal investieren. Wie auch immer er das gemacht hat auf dem Flug dahin, es hat ihm nicht geschadet.
Es hat ihm nicht geschadet und super wichtig. Also er hat ja im Voraus ein bisschen angefangen, zu Hause umzustellen, hat so ein paar Trainingseinheiten um 22 Uhr eingeschoben, um halt so ein bisschen anzutesten, aber wenn du halt dann wirklich nochmal so einen Weltcup am anderen Ende der Welt einschieben musst, dann möchtest du auch, dass es klappt.
Ja.
So, und wenn du dann mich nach Hause kommst mit
Reifenplatzer
für Jonas Breininger, super schade.
Ja, mega.
Mululu Bar lief nicht so richtig, New Plymouth lief jetzt nicht so richtig wegen dem technischen Defekt. Der Junge war lange unterwegs, natürlich viele Eindrücke gesammelt, aber 0 Punkte nach Hause.
Ja. Wie hat mein Trainer der C-Jugend im Fußball früher immer gesagt? Das ist Sport.
Ja. Hart und ungerecht.
Hart und ungerecht. Nein, aber da gibt es halt keine Garantie. Und es ist klar, ey, wenn du nach Neuseeland fliegst und da kann auch so eine Scheiße passieren. Glück für Jonas.
Unglück für Jonas. Jonas Breininger, ja,
für Jonas Breininger war es unglücklich. Für Justus, genau.
Für Justus war es glücklich. Valentin Werns auch sehr gut.
Auch zufrieden, oder?
Auch sehr zufrieden. Wieder super Wechsel. Er ist ja als erster wieder aus der Wechselzone rausgelaufen. Mhm. Das hat er gerade echt drauf. Und damit holt er sich auch gerade die wichtigen. Also in Kapstadt war er schon mit als erster oder zweiter raus. Im Mulu war auch ganz weit vorne. Und läuferisch hat er sich stark entwickelt. Ist noch nicht so stark wie die Spitze dort im Weltcup oder wie Justus Nieschlag. Aber dadurch, dass er halt als erster rausläuft, das war jetzt in dem Plymouth auch super lustig zu sehen, er hangelt sich quasi von Athleten zu Athleten durch, also sammelt immer wieder Zeit hinter dem Rücken des anderen, der quasi gerade vorbeigeschoben hat. Ja, und
aber gerade Hinblick, ne, auf Mixed Relay und so, das wird noch wichtiger, ne?
Ja, Wechsel. Absolut. Hat also, er auch gesagt, dass er da ein Kandidat ist.
Wie Langdistanzler, ja. Ne? Manche setzen sich auf den Boden und ziehen die Socken an. Ja, und hier reden wir von Wechseltechniken. Aber naja, insgesamt cooles Rennen und auch relativ gut durch die guten Platzierungen, aber relativ gut in der Medienwelt, in der Triathlon-Medien vertreten, oder? Für den Weltcup?
Ja.
Nicht WTS?
Ja, Weltcup? Doch, auch die für den Weltcup, ja, nicht WTS. Ja, es ist so nochmal der letzte Gradmesser vor WTS Bermuda, was ja noch, noch ein bisschen entfernt ist. Ja, Olympia ruft, ne? Es wird cool. Immer interessanter.
Ja,
und
sehr schön.
Mit so Erfolgen kommt auch in der deutschen Szene so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in das Ganze.
Und wir werden das natürlich noch anheizen, und zwar mit unserem Gast, den wir gleich haben.
Unser super Special Guest, Faris Al-Sultan, jetzt live exklusiv im Interview.
Genau, viel exklusiv Spaß. Mit allen Sauereien und alles, was es aktuell gibt, von ihm zu berichten, auf der Kurz- und der Langdistanz. Viel Spaß.
Viel Spaß. Alright, so. Dann begrüßen wir sehr herzlich Faris Al-Sultan, nicht nur der Weltmeistercoach, jetzt auch der neue Bundestrainer. Und ich fange gleich mal mit meinen eigenen Emotionen an, die ich hatte, als die Pressemitteilung da war, Faris Al-Sultan ist neuer Bundestrainer. Da ploppten bei mir so zwei Stimmen auf. Die erste Stimme hat gesagt so, wow, Faris, ich glaube, ich kenne kaum einen Trainer, der weniger mit Kurzdistanz bisher zu tun hatte. Und die andere Stimme ploppte auf, oh, Faris. Auf jeden Fall neuer, frischer Wind in der Szene.
Ganz frischer Wind.
Faris, bist du inzwischen eingetaucht in deine neue Aufgabe oder bereust du es schon?
Also sagen wir so, es ist natürlich was völlig anderes. Ich habe nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder einen Chef, wo ich Urlaubsanträge einreiche. Ich habe eine feste Anstellung. Das sind alles Sachen, die sind völlig neu für mich. Auch, dass ich mich mit so vielen Leuten abstimmen muss, ist natürlich neu. Aber da fängt schon an, was heißt abstimmen müssen? Auch das Schöne ist abstimmen können. Denn wir haben natürlich auch unglaublich viel Wissen hier da eigentlich in der Truppe versammelt, auf das du dann sehr, sehr einfach auf dem kurzen Dienstweg zurückgreifen kannst. Und man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass ich natürlich der erste Bundestrainer einer neuen Sorte bin, dahingehend, dass ich der erste Bundestrainer bin, der nicht mehr vor Ort irgendwelche Athleten trainiert. Mhm. Das ist ja auch, mein Amt heißt zwar Bundestrainer, aber ich trainiere niemanden. Ich stehe ja sozusagen zwischen den Heimtrainern und der Führung, wenn man so will, und bin also nicht mehr am Mann. Und das ist natürlich was Neues für die DTU, was völlig Neues eigentlich. Mhm.
Ist es so ein bisschen dahingehend geschuldet gewesen, dass der Posten ja für 2 Jahre unbesetzt war und soll das auch so bleiben, dass du quasi so, du bist jetzt so der Athletentrainer-Manager, sage ich jetzt mal?
Ja, also es hat natürlich sowohl Vorteile als auch Nachteile. Ich meine, man hat ja letztes Jahr festgestellt, dass so, wie es bis dato lief, nicht laufen kann, weil im Chaos endet, weil die Verantwortlichkeiten dieses Bundestrainer-Elite einfach geteilt worden sind auf viele verschiedene, und das ist natürlich immer schlecht, weil wer ist dann der Chef? Und das muss immer klare Zuordnungen und eine klare Rollenverteilung geben, und auch im Hinblick auf die neue Staffelgeschichte ist es natürlich unser jetziges Konstrukt natürlich sehr gut, weil ich keinen direkten Bezug zu irgendeinem Athleten habe. Mhm. Die sind für mich alle gleich.
Ne? Ja.
Und das ist natürlich etwas, was mich natürlich viel objektiver sein lässt, als jemanden, der jetzt noch seine eigenen Athleten trainiert.
Also das heißt, wenn wir jetzt in die Praxis gehen, wie schaut es im Prinzip dein Aufgabenfeld aus? Du hast, du schaust dir Trainingspläne aller Athleten an, koordinierst vielleicht Wettkämpfe oder was machst du genau?
Also ich habe in erster Linie eine beratende Funktion. Das heißt, ich weise die Heimtrainer darauf hin, du, da ist uns aufgefallen, dass. Das ist der eine Job. Wobei ich sagen muss, dass ich bis jetzt in dieses ganze Trainer-Dasein nicht sehr eingestiegen bin, weil, wie du ja eingangs schon richtig bemerkt hast, ich habe noch nie einen Kurzdistanzler auf Weltniveau trainiert. Und ich weiß zwar grundsätzlich, wie Triathlon funktioniert, und ich bilde mir auch ein, eine relativ gute Vorstellung davon zu haben, was man als Kurzdistanzler alles machen muss. Aber es ist natürlich eine Sache, eine Vorstellung davon zu haben, und eine ganz andere, sozusagen eine Dienstanweisung zu erteilen, nach der dann doch irgendwer bitte trainieren soll. Da ist man sich besser sehr gut sicher, dass man weiß, wovon man redet. Und im Moment bin ich da noch in so der Informationssammlungsphase und schaue mir sehr genau an, was wir alles an Daten haben, was wir alles wissen über unsere Athleten und über ihr Training, bevor ich dann anfange zu sagen, ja Freunde, also jetzt müssen wir, was weiß ich, mehr Radl fahren oder weniger Rad fahren oder wir müssen GA2-Intervalle mehr machen oder mehr GA1 schwimmen oder sonst was. Bevor ich solche Sachen rausballere, muss ich auch ziemlich genau wissen, was los ist. Weil ich kann mich schlecht vor einen Ron Schmidt oder einen Christian Weimer hinstellen und sagen, ja Freunde, so, also jetzt komme ich und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Das geht natürlich nicht, das geht nur dann, wenn ich sehr, sehr genau Bescheid weiß und sehr tief in die Daten eingestiegen bin.
Bist du aber da zum Beispiel mit einem Dan Lorang oder so schon im Austausch jetzt? Oder hebst du das noch so ein bisschen auf?
Nee. Ich habe den mit Dan Lorang ja natürlich Kontakt, weil der ja den Nieschlag, die Knapp und den Schwedz trainiert. Ja. Und wir uns dann bei Steueraktivgesprächen sehen. Und ich habe mich auch bereits zweimal mit Dan Lorang getroffen. Mhm. Der ist natürlich ein sehr fähiger Trainer. Und da tausche ich mich natürlich schon mit dem aus, was der so alles meint und macht. Und ich lese natürlich auch, was er schon alles gemacht hat. Also da ist er nicht exklusiv dran. Ich spreche auch noch mit anderen Trainern natürlich, was sie alles tun und machen. Aber wie gesagt, bevor man dann für die besten deutschen Kurzdistanzler sozusagen eine Dienstanweisung erteilt, ja, was ich ja gar nicht kann, weil ich kann eigentlich den Athleten ja so nicht direkt nichts vorschreiben, aber sagen wir mal, bevor man da sehr dringliche Ratschläge in die eine oder andere Richtung gibt, weiß man besser, wovon man redet.
Dein erster richtiger, also du betreust hauptsächlich die WTS-Rennen und die Mixed-Relay-Rennen. Da war jetzt Abu Dhabi so dein erster richtiger Einsatz. Was ist da dein Fazit, wo du quasi die Szene live in Action gesehen hast? Oder was hast du gelernt und mitgenommen?
Also natürlich sehr, sehr viel. Man darf, also generell kann ich sagen, dass seit ich diesen Job übernommen habe, dass ich sowohl fachlich als auch natürlich, was die ganzen verbandsinternen Zusammenhänge angeht und die sportinternen Zusammenhänge angeht, sehr, sehr viel gelernt habe. Wettkampf vor Ort war natürlich für mich unglaublich zu spannend zu sehen, wie was normalerweise abläuft, wie die Athleten das gewöhnt sind, dass alles abläuft. Wir haben ein bisschen das Problem gehabt, dass Ron Schmidt war mit vor Ort und war aber dann leider ein bisschen krank. Also ein bisschen sehr krank, muss man sagen, sodass der beim Einzel gar nicht das Hotelzimmer verlassen hat. Und man kann sich vorstellen, wenn Laura am Start ist und der Ron ist im Hotelzimmer, dann ist es schon ernst. Und da hätte ich gerne natürlich noch mehr gesehen, wie er es normalerweise macht. Und dann siehst du dir halt so Dinge, wo unsere Athleten einfach noch Potenzial haben, erstmal in dem, gar nicht so sehr im Training, sondern erstmal in dem, was sich jetzt nur mit Wettkampf zu tun hat und was die auch gewöhnt sind und was ich so gewöhnt bin. Ja, und da bin ich halt dann natürlich sofort dabei, um mir zu überlegen, ja, okay, wie optimieren wir das alles? Weil es ist auch klar, die Abstände werden immer enger, unsere Athleten sind nicht ganz vorne, das heißt, wir haben nicht viel zu verschenken und wir müssen das Optimale aus unseren Talenten rausholen und da gilt natürlich an allen Optimierungsschrauben zu drehen.
Und was meinst du damit? Ist es quasi jetzt so die spezielle Wettkampfvorbereitung, so Stichwort Aufwärmen?
direkte Wettkampfvorbereitung, Aufwärmen, Nachbereitung, wenn ja dann, also bei manchen Wettkämpfen ist ja mehr oder weniger wurscht, okay, gut, du bist kaputt und musst eh erstmal 2 Tage heimreisen, ja, aber wenn du Staffel am nächsten Tag hast, dann ist die Nachbereitung natürlich schon sehr wichtig. Wer macht es gut, wer macht es schlecht, Ausrüstung, wer kennt sich mit seinem Material aus, wer weiß, was im Material drinsteckt, wer hat keine Ahnung. Wir haben einen Kader, der sehr, sehr heterogen ist. Ich habe Leute, die haben im wahrsten Sinne des Wortes von Triathlon wenig Ahnung, ja, und sind da einfach so, hoppla, ich bin auch hier. Und dann haben wir natürlich welche, die sehr akribisch sind und sehr, sehr professionell. Manche sind halt nur in manchen Bereichen professionell. Also wir haben da alles durch die Bank und das gilt halt alles, das Gesamtniveau einfach anzuheben.
Mhm. Du hast eben schon mal kurz erwähnt, jetzt die Olympischen Spiele stehen schon ja, vor der Tür. Mixed Relay. Hast du dir da schon einen Überblick verschafft? Wie schätzt du das ein? Wie siehst du die Chancen der Deutschen generell? Wie geht man auf so ein neues Format für alle neu bei den Olympischen Spielen? Wie geht man darauf zu?
Ja, gut. Also ich meine, es gibt Nationen, die sagen einfach, haha, wir haben die besten Leute, wir haben sowieso die geilsten Athleten der Welt und so und so viele davon. Also ich gebe mal ein Beispiel aus Abu Dhabi. Da wollte die ITU beschließen, dass man jetzt 24 Stunden vorher den 6-Mann-Kader, also 4 Athleten, die starten, plus 2 Ersatzleute, 24 Stunden vorher benennt. Dann hat der australische Trainer gesagt, das ist eine Sauerei, das will er auf gar keinen Fall, weil das hindert ihn daran, seine beste Staffel an den Start zu stellen. Denn der hat nämlich nicht 6, der hat 8.
Okay.
So, dann sitzt du daneben und denkst dir,
Arsch. Du Angeber.
Ja. Danke fürs Gespräch. Ja. So, ich habe überhaupt nur 6 dabei. Ich kann gar niemand anders einsetzen. Ja. Und da ist eigentlich auch schon relativ klar, wer das da machen soll. Und ich hätte die da sofort hinschreiben können. Und der erzählt uns mal eiskalt, ihr behindert mich, ja. Mhm. Und das sind natürlich dann ganz andere Voraussetzungen. Aber was man natürlich auch gesehen hat, das ist keine Schwimmstaffel. Bei der Schwimmstaffel addierst du die 4 Zeiten von deinen Schwimmern und dann kannst du plus, minus Staffelstart und viel Motivation, kannst du ungefähr sagen, okay, so schnell sind wir. Und dann weißt du auch, um welchen Platz du mitschwimmst. Ja. Das ist bei uns natürlich eine ganz andere Geschichte. Wenn wir uns das Ergebnis in Abu Dhabi anschauen und wir betrachten die Engländer, die 4 ihrer Athleten in den Top 10 hatten, 4, und dann hinter uns in der Staffel landen, das würde beim Schwimmen nicht passieren. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon interessant und da sieht man, was die Taktik und die Aufstellung auch ausrichten können. Und das macht das ganze Format natürlich auch sehr, sehr spannend. Da fallen natürlich dann so Sachen wie ins Gewicht, wie gute Wechsel, ja, dass du halt eben schön mit dabei bist. Mhm. Wir hatten in Abu Dhabi übrigens, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt die besten Wechsel einer Staffel, also overall besser als Australier und Amerikaner und Franzosen und sonst was. Das war natürlich sehr gut haben da sicherlich auch unser Potenzial ziemlich gut ausgeschöpft.
Mhm. Und weil wir jetzt gerade bei den Rennen schon waren, jetzt war ja auch am Wochenende Weltcup New Plymouth, auch sehr zufriedenstellend, oder?
Ja, wir haben im Moment, Valentin Berns entwickelt sich gerade sehr gut bei Justus Nieschlag, da weiß man ja, dass er sehr talentiert ist, das steht ja völlig außer Frage, da ist immer die Frage, schafft das gesund zum Start und fit, wenn es das der Fall ist, dann ist es ja auch meistens gut, wenn nicht, dann eher schlecht und aber wir haben ja im Moment aktuell gerade 4 Männer, also Berns, Nieschlag, Schomburg, Lührs, die so sagen wir mal, schon in die Nähe dessen kommen, was wir uns so alles vorstellen an Niveau. Und das ist ja mal, wir wollen es nicht verschreien, aber es ist besser als letztes Jahr.
Besser als vor einem Jahr wahrscheinlich so die deutschen Triathlon-Medien gedacht haben.
Ist ja gerade das, bei den Männern entwickelt sich so ganz zart so eine Breite, wo ich auch denke, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir langsam wieder eine Breite bekommen.
Ja.
Bei den Frauen brauchen wir noch etwas, da haben wir eine Speerspitze. Und danach...
Genau, und danach sind ein paar Mädels da, die durchaus vielversprechend sind, auch teilweise mit echt guter Entwicklung. Nina Alm hat sich wirklich gut entwickelt, hat auch ein gutes Rennen in Abu Dhabi gemacht, hat halt einfach eine leichte Schwimmschwäche, aber da entwickelt sich auch was, da haben wir auch noch ein paar Eisen im Feuer. Wo wir ja eigentlich hinwollen, das ist so ein bisschen, meine Zielvorstellung ist natürlich, ich bin gebunden an das, was von oben kommt. insbesondere halt über den DOSB, da heißt halt einfach, ihr sollt Medaillen holen und sonst kriegt ihr keine Kohle, das ist die Übersetzung. Medaillen sind immer ganz schwierig, aber was eigentlich für eine gute Verbandsarbeit steht, ist eine Breite. Und ich kann jedes Jahr natürlich für einen neuen Jan Frodeno beten, ja, aber den kann ich nicht erwarten. Mhm. Aber was ich eigentlich mit guter Arbeit erreichen will, ist ja Top 20 Athleten, Top 15 Athleten. Bei so einer großen Triathlon-Nation, wie wir das sind, das ist das, was ich eigentlich erwarte von einem Verband, der gute Arbeit leistet.
Und eben mehrere, ne? Das ist das Entscheidende.
Richtig. Und dann eben nicht einen, sondern halt 3, 4. Und da will ich eigentlich hin. Weil dann hat man auch die Chance, okay, dann kommt irgendwann mal, dann sind wir halt da und dann kommt schon wieder ein neuer Frodeno. Ja, den kriegen wir dann schon. Aber wir müssen erstmal so ein Gerüst aufstellen, dass sich da was entwickeln kann. Und das ist ja die letzten paar Jahre einfach komplett weggebrochen. Und das darf natürlich nicht sein bei einer Triathlon-Nation wie wir es sind.
Kann das ein Verband überhaupt leisten? Also zurzeit ist es ja so, dass sich die ganzen internationalen Squads formieren, die unglaublich schnell auch auf Veränderungen agieren, die halt auch ihre Honorartrainer haben, wo Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Also kann der Verband da überhaupt so richtig, was meinst du, kann man da eingreifen oder ist es besser, die Athleten ihres Weges so ein bisschen ziehen zu lassen und als Verband mehr im Hintergrund für gute Strukturen zu sorgen?
Also, wir müssen als erstes mal für gute Strukturen sorgen, aber was wir können, ja genauso wie eine Trainingsgruppe, können wir ja auch sozusagen über die Bundesstützpunkte eine Trainingsgruppen anbieten. Und was dabei das Entscheidende ist natürlich, du brauchst ein paar Leute mit Qualität, die dann sozusagen da den Rest mitziehen. Und das war damals die Stärke von Unger, Frodo und Petzold und Rählert.
Buchholz.
Genau. Ja, also, dass diese Leute halt, die haben ja auch nicht die ganze Zeit immer alle in Saarbrücken gehaust und alle immer ständig zusammen trainiert, aber doch über weite Strecken und haben dann davon profitiert, weil wer will schon der Letzte sein?
Ja. Ja. Sorry, Fares, wir mussten mal kurz, die Internetverbindung ist mal kurz abgestürzt.
Ja.
Wo waren wir beim letzten? Was war der letzte Satz?
Bei den Trainingsstützpunkten. Ich habe gerade ausgeführt, dass einige unserer Athleten weggegangen sind von zu Hause.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen. Der eine, weil er studieren will, der andere, weil er in eine internationale Trainingsgruppe gehen wollte. Wir wollen natürlich versuchen, die Leute sozusagen in den Bundesstützpunkten zu halten und denen dort dann auch optimale Trainingsbedingungen zu bieten, um dann eben nicht nur Top-Athleten dabei sowas schon zu haben, sondern eben auch den Nachwuchs da schon ranzuführen. Mhm. Also Junioren, U23 und so, dass die eben ständig sozusagen Vorbilder vor sich haben und sozusagen da schon früher damit in Berührung kommen, mit vernünftigem Training und da dann halt sich einfach hochziehen können.
Ja. Und jetzt nochmal eine andere Frage, Fares. Du als, ich unterstelle einfach, ehrgeiziger Mensch, wie beurteilst du deinen Erfolg als Bundestrainer? Weil du hast schon gesagt, einfach, naja, die Öffentlichkeit erwartet Medaillen oder hofft auf Medaillen und sagen, der Bundestrainer ist verantwortlich für Medaillen. So leicht ist es nicht. Woran misst du dich selber in deinem Job? Auch für jetzt die Zukunft.
Also aktuell ist es ganz einfach so, dass gewisse Strukturen festgelegt worden sind und wir die, wie ihr auch schon richtig bemerkt habt, mit Olympia vor der Tür erstmal vermutlich nicht mehr ändern werden. Mhm. Da bin ich nicht mit allem zu hoch zufrieden und das möchte ich dann natürlich ändern, sodass wir eine Struktur haben, wo man sagen kann, ja, da stehen die Wahrscheinlichkeiten, dass wir unsere Athleten gut entwickeln können, auch einfach hoch. Mhm. Und da gilt es noch ein paar Veränderungen zu treffen. Die DTU kämpft ja im Grunde genommen seit 2012 mit diesem ganzen Umbruch, der im Sport stattgefunden hat, aber eben natürlich auch in unserer eigenen Struktur. Und hat meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch die Meinung der meisten anderen nach noch keine 1000-prozentig schlagkräftige Antwort gefunden auf das Ganze. Und wir sind jetzt gerade dabei, das sozusagen hinzubasteln. Aber Seit 2 Jahren ist ein neuer Sportdirektor im Amt. Der versucht natürlich auch, da alles hinzudrehen. Und ich bin seit 5 Monaten im Amt. Mhm. Und man braucht natürlich schon eine gewisse Kontinuität, um da die Strukturen dann so hinzustellen, wie es sein soll. Und das Ganze dann eben ja, ordentlich anzuschieben und dahin zu bewegen, wo es hin soll. Und langfristig mein Ziel wäre sicher, dass ich eine Struktur aufbaue, wo ich sage, okay, gut, da stehen unsere Chancen gut, dass wir die Leute entwickeln und eben auch dahin entwickeln, wo sie hin müssen. Wir haben immer noch Schwimmschwächen. Das System bedingt auch ein bisschen und immer das große Thema, unsere Athleten sind großartige Läufer. Viele von
Wobei ich es jetzt zur Zeit fast eher umdrehen würde, oder? Mit Schomburg, Nieschlag, Jonas Breiniger sind ja eigentlich schon ziemlich starke Schwimmer. Wo es ja vielleicht eher da sagt, okay, eher Richtung Laufen müsste was passieren.
Gut, also das ist jetzt bei vor allem beim Jonas, der hat eine leichte, also beim Jonas Breinlinger, der hat eine leichte Laufschwäche. Schomburg hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Man darf natürlich nicht vergessen, irgendwo dann ist ja auch mal Grenze und wer kann laufen wie Bola, ja, das sind auch nicht so viele. Ja. Und da sind wir wieder dann bei so, da geht es ins Extreme rein und das ist schwierig. Also sowas kann ich nicht produzieren. Sowas musst du einfach irgendwie mal haben, ja, jemanden, der so rennen kann. Mhm. Aber worum es mir geht, ist jemanden, der, was weiß ich, 29-30 hinten drauf läuft, das ist schwierig. Ja, das ist, da brauche ich wirklich auch Glück und alles Mögliche. Aber sagen wir mal, jemand, der 30-50 oder 31-00 hinten drauf läuft, das hat für mich was mit solider Arbeit zu tun. Mhm. Ja, natürlich ist der Athlet dann immer noch talentiert, ja, aber wenn ich 8 Talente habe und die trainieren alle super geil, dann wird einer von denen so schnell rennen können.
Ja.
Und im Moment schaut es bei uns eher so aus, dass wir halt Leute haben, die gut rennen und davon haben wir mehrere, die sehr große Lauftalente sind. Da haben wir aus der 2. Reihe noch einen Lars Pfeiffer, der toll laufen kann. Wir haben einen Lasse Priester, der toll laufen kann, wenn er gesund ist. Wir haben einen Gabriel Allgeier, der halt eben auch eine Schwimmschwäche hat, aber der ja eigentlich auch sehr gut läuft. Und da wären schon welche da und nur bis die zum Laufen kommen, sind sie leider Gottes abgehängt und müde. Und das ist schlecht. Ja. Also zumindest auf höchster Ebene im Moment. Ja. Und selbst ein Jonathan Zipf ist ja noch so dieselbe Kategorie, der ja auch noch immer so im Orbit mit ist. Wenn der mal beim Laufen ran darf und einigermaßen fit dahin kommt, dann schaut der ja auch nicht so alt aus.
Ja. Was mich, also Matthias hat mich vorher gebeten, oh Gregor, mach es bitte nicht zu nerdig, so, ne, damit wir die Leute nicht verschrecken.
Der Gregor ist wirklich, also, naja, Faris, das würde zu weit führen, aber der hat eine wunderbare Erklärung gemacht, wie man zu den Olympischen Spielen kommt und wie man sich im Triathlon qualifiziert und da braucht man wirklich eine Anleitung zu. Aber Gregor hat es aufgearbeitet, deshalb bitte ich ihn immer nicht zu nerdig
aber
zu
werden. Aber weil du ja quasi die hauptverantwortliche Person bist für die Mixed Relay Rennen und für die Nominierung und das ist ja was komplett Neues, das gab es ja vorher noch nie und ich sehe dort die große Problematik, das Ganze gerecht zu gestalten. Wie kommt man zu Mixed Relays? Wenn du in der Mixed Relay, wenn du in dem Mixed Relay Rennen in Hamburg in der WM zum Beispiel in den Top 8 bist, bist du auf einmal Olympiakader. Also das ist ja schon, also ich stelle es mir selbst auch sehr, sehr schwierig vor, da ein gerechtes, das ist ja nochmal ein System, was oben drauf kommt. Irgendwie nochmal ein Nominierungssystem, was man da irgendwie schaffen muss. Und jemand, der quasi im Mixed Relay Rennen startet, kann vielleicht nicht einzelstarten, kriegt keine Punkte, muss dann wieder nach Punkten rennen.
Für wen findest du es jetzt unfair? Für die Athleten, Gregor? Oder für wen findest du es unfair?
Also,
also das hört sich jetzt für mich, sorry, wenn sich das ein bisschen hart für euch anhört, aber das hört sich für mich an, als hättest du es noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Also nochmal, es gibt ja, um zu den Olympischen Spielen zu kommen, erstmal als Nation, gibt es ja 2 Wege.
Ich meine jetzt gar nicht unbedingt, die Olympischen Spiele, das ist klar. Also das habe ich verstanden, wer bei den Olympischen Spielen startet. Ich wollte eher darauf hinaus, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ganz klar das Beispiel Jonas Breinlinger, den ich als Athleten und als Menschen natürlich sehr schätze. Der jetzt aber zum Beispiel Olympiakader geworden ist in Hamburg, weil er im Prinzip mit dem Team Top 8 gemacht hat. Allerdings gab es kein Nominierungssystem dafür. Also es wurde quasi einfach ein Athlet genommen und wurde eingesetzt und aufgrund dessen ist er Kader. Ja. Und rein theoretisch sollte jetzt quasi die Aufgabe des Verbandes sein, dass so, also jeder Athlet sollte ja die Möglichkeit haben, Olympiakader zu werden oder die Möglichkeit haben, in dem Team zu landen. Und wie da, also ob du da eine Struktur hast, wie du sagst, okay, wen setze ich ein? Oder nehmen wir an, du sagst, ein Valentin Werns soll in Abu Dhabi im Mixed-Relay-Rennen starten, soll sich aber dafür fürs Einzelrennen stohlen, also dort nicht starten. Das heißt, er nimmt im Kauf, dass er keine Punkte sammeln kann. Also diese Sache meine ich.
Nein, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir eine Qualifikation haben für die Athleten, damit die Athleten an sich generell bei Rennen auf verschiedenen Ebenen starten dürfen. Also du hast ja Europacup, World Cup, WTS und da müssen die Athleten gewisse Kriterien erfüllen, um in World Cup und WTS starten zu dürfen. Das ist denen ihr Privatproblem.
Okay.
Ja, also Athlet muss, ich kann dir das gerne erläutern, also wenn ein Athlet in den Top 80 ist, der Welt.
Genau, dann kommt machen, er ziemlich entspannt.
Ist, ob der bei irgendwelchen Tests ist oder bei nicht, oder oben oder unten oder vorne oder hinten, das interessiert nie.
Genau.
Ein Athlet, der in den Top 80 ist, macht, was er will.
Genau.
Ein Athlet, der in den Top 100 ist, darf nicht automatisch WTS starten, kann aber alle World Cups machen, die er lustig ist. So. Athleten, die schlechter sind als Top 100, die haben gewisse Vorgaben, die sie erfüllen müssen, um bei einem World Cup starten zu dürfen. Ja? Da gibt es entweder den Leistungstest oder sie müssen beim Europacup besonders gut sein. Und wenn sie das dann erfüllen, dann können sie sich auf die nächste Ebene begeben. Warum ist das so? Das ist ganz einfach so, weil wir, vor allem ich, vielleicht noch mehr als alle anderen in der Truppe, einfach sagen, ich will keine Athleten beim World Cup auf Platz 38 haben. Das interessiert mich nicht. Das finde ich eine Blamage. Und ich will keine Athleten mit Deutschlandadler auf der Brust 38. im World Cup werden sehen. Das will ich nicht. Das kann passieren. Ich habe genug Scheißrennen in meiner Karriere gemacht. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Das kann passieren.
Aber wenn du sagst, es ist ihrem Privatproblem, dann können sie doch machen, was sie wollen.
Ja, Moment, aber sie haben den Adler auf der Brust und es sind deutsche Kaderathleten. Und wenn im Europacup kann jeder machen, was er lustig ist. Aber in dem Moment, wo der sich auf eine World Cup-Ebene begibt und damit ja auch den Verband vertritt, will ich das einfach nicht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man ein schlechtes Rennen hat, dafür habe ich vollstes Verständnis. Wie gesagt, ich habe genug selber gemacht. Aber wenn von vornherein klar ist, dieser Athlet hat dafür kein Niveau, dann will ich nicht, dass der da startet. Erarbeite dir das Niveau, dann kannst du da starten. So, das ist erstmal der Weg, wie es im Einzel bei zu den Rennen geht. Ja?
Genau, das, also man muss sich ja hocharbeiten. Wenn du nicht Top 100 bist, dann kommst du ja sowieso nicht rein. Ja, genau.
Das ist dann noch das Nächste, es sei denn, du wirst getauscht. Das würden wir dann auch machen. Wenn du zum Beispiel eine interne Quali hast, du kommst aber nicht in das Rennen rein, dann gibt es die Option, dich einzutauschen. Mhm. Ja, das machen wir dann auch hin und wieder, weil wir natürlich den Leuten, die nach unseren internen Kriterien, wo wir meinen, okay, die sind keine Blamage, die kann man jetzt loslassen auf die nächsthöhere Ebene, dass wir denen dann diesen Start auch ermöglichen, obwohl ihr Weltranglistenplatz das nicht zulassen würde. Ne? Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte sind die Staffeln.
Genau.
Das war letztes Jahr nochmal ein bisschen ein Problem wegen vielen Verletzungen, wegen Unklarheiten und so weiter und so weiter. Jetzt ist es ganz einfach so, es bemisst sich natürlich an der Qualität des Athleten. Und hier sind wir jetzt in dem, was ich eingangs schon gesagt habe. Für mich sind die alle gleich, die ganzen Virtual, weil ich habe keinen Liebling, ich trainiere mit keinem und mir ist es wurscht, ob die Ostfriesen, Sachsen oder Bayern sind. Ja? Ist mir egal, interessiert mich nicht. Ich versuche, die schnellste Staffel an den Start zu bringen. Dabei bin ich natürlich daran gebunden, wenn ein Athlet mir erzählt, du, ich habe keinen Bock, ja, dann kann ich nichts machen. Kein Bock ist, was soll ich tun? Und ich versuche natürlich, eine möglichst objektive Entscheidung zu treffen. Und die wird natürlich auch begründet. Die begründet sich auf was? Aktuelle Wettkampfergebnisse, KLD-Ergebnisse, interner Test, diese ganzen Geschichten. Aber es wird immer ab einem gewissen Grad und ab einer gewissen Dichte der Athleten, ja, je näher die aneinander sind, wird es natürlich subjektiv. Da komme ich nicht drum rum. Ich treffe aber auch keine Entscheidungen im stillen Kämmerlein, sondern ich berate mich natürlich intensiv, sowohl mit den anderen Bundestrainern, Thomas Möller, mit Steffen Justus und natürlich auch mit den Stützpunkttrainern. Und ich wäre ja besoffen, wenn ich mich nicht mit Ron Schmidt und Christian Weimer beraten würde und mir denen ihre Meinung anhören würde. Am Ende des Tages treffe ich eine Entscheidung. Die muss ich dann auch vertreten, weil mir reißen die Leute dann den Kopf ab und keinem anderen, weil es heißt dann, du hast es gemacht. Da muss ich mich hinstellen und sagen, ja, ich habe es gemacht, aus folgenden Gründen habe ich diesen und jenen eingesetzt. Und so versuchen wir natürlich, die Schnellsten an den Start zu bekommen. Das ist das große Ziel. Das wird dieses Jahr nicht in allen Staffeln möglich sein. Aber wir versuchen es.
Okay, lassen wir so stehen.
Lass mal so stehen.
Jetzt, du bist ja nicht nur Bundestrainer, du bist ja auch der Trainer vom Doppelweltmeister auf der Langdistanz. Und im GMAC-Interview konnten wir jetzt sehen, da hast du gesagt, dass Patrick nicht so ganz happy ist mit deiner Doppelrolle oder mit der neuen Rolle. Magst du dazu noch was sagen? Glaubst du, er fühlt sich da vernachlässigt oder die Interessen schweifen ab? Oder wie siehst du das?
Naja, ich habe hier eine Vollzeitstelle übernommen und bin da natürlich auch reisetechnisch eingebunden. Und ich habe vorher vier Langdistanzler trainiert und war mehr oder weniger Frührentner und konnte machen, was ich wollte. Ja. Jetzt habe ich eine Stelle übernommen, eine volle, die von mir einfach Zeit abverlangt. Und ich habe auch noch zwei kleine Kinder und eine Frau. Das heißt also, selber trainieren will ich auch noch ab und zu was. Das heißt natürlich, ich bin anders belastet. Und das heißt natürlich, der muss zurückstecken. Ja? Weil ich viele Sachen ja einfach so halt mal gemacht habe. Da bin ich halt mal mitgefahren ins Trainingslager eine Woche und war lustig. das geht jetzt nicht einfach so. Ja. Weil dafür ist keine Zeit. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Auf der anderen Seite, was natürlich auch für ihn gut ist, ich entwickle mich ja auch fachlich weiter, kriege neue Ideen. Hm. Und wenn man jemanden hat, der eben an der Grenze ist dessen, was Menschen möglich ist, dann ist es natürlich gut, wenn dein Trainer viele neue Anregungen bekommt, damit man mal was anders machen kann im Training als den Sultan Standard, um einfach dann neue Reize zu setzen, was Neues rauszukitzeln und so weiter.
Wie siehst du denn bei ihm im Moment die Form? Man hört nicht ganz so viel. Jetzt war er krank, Trainingslager abgesagt, dann ein Rennen in Asien, Frankfurt. Läuft alles nach Plan?
Naja, läuft nicht alles nach Plan. Er war halt 12 Tage krank. Ja. 12 Tage krank, ja, Katastrophe. Der nächste Schmarrn. Ja. Ja. Der hat ja jedes Jahr irgendwas gehabt. Ja, aber dass er 12 Tage im Bett lag, hatten wir eigentlich auch noch nicht. Und jetzt ein Trainingslager, das wäre jetzt eigentlich gedacht gewesen, um seine Radform auf ein neues Level zu heben. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. So, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen am Jonglieren. Was machen wir jetzt? Ich meine, viele Top-Athleten kämpfen mit Verletzungsproblemen. Ja. Ich habe es ihm auch schon gesagt, also wenn du es dir raussuchen kannst, wann du dieses Problem, diese Krankheit bekommst, dann jetzt. Das war genau richtig. Ja. Aber natürlich ungut. Ja.
Will kein Athlet hören, ja. Aber sicherlich besser jetzt als Frankfurt gesehen im Ende Mai. Also von daher. Und was hat es mit der 73 WM auf sich? Das hat, glaube ich, viele überrascht, dass Patrick gesagt hat, dass er da starten will. Habt ihr das zusammen überlegt oder ist das doch noch mehr in der Schwebe oder wie sieht das aus?
Nee, also das ist eigentlich schon fest eingeplant. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Strecke gut für ihn ist, denn er fährt sehr, sehr gut bergauf, sehr, sehr gut bergab, deutlich besser als im Flachen und kann dann einfach sein Potenzial, denken wir eben, ausspielen und es würde für ihn jetzt nicht unbedingt sinnig sein, ein komplett flaches Rennen irgendwo zu machen oder auf einer Drückerstrecke oder sowas. Das ist für ihn eher uninteressant, weil dann weiß man, okay, der hat dann niemals eine Siegchance oder dann sagen wir nur eine schlechte. Und dann ist die Frage, okay, warum tun wir uns das an?
Und hat er
nicht. Entschuldige. Ja, weil du willst ja wenn du auf eine WM gehst, als Ironman-Sieger, als Ironman-Hawaii-Sieger, dann willst du natürlich auch eine Chance haben.
Genau. Und du hast eine Zielscheibe auf dem Rücken, so oder so, auch wenn du von der längeren Strecke kommst. Ja. Du selber kennst das mehr als. Gut genug, aber hat er denn eine Chance, wenn man jetzt die Norweger sieht und Javi Gomez und so weiter, also 1:06er Laufzeiten, das ist eine neue Ära.
Genau, ne? Also das ist völlig klar, er kann aktuell keine 1:06 laufen, das war uns bewusst und darum haben wir auch versucht, daran zu arbeiten. Aufgrund seiner 10 Kilometer Zeit ist schon klar, dass das theoretisch mal möglich ist, wenn das Training dafür passt. Aber das Training muss halt dafür passen. Es ist die Frage, ob die Norweger auf dem Kurs eine 1:06 laufen können. Mhm. Hinten drauf, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Und natürlich ist klar, je ruhiger das Tempo wird, umso besser wiederum sind seine Chancen, weil er aufgrund seiner Laufökonomie, natürlich dann, also schaut es natürlich gut aus. Ja.
Das stimmt. Noch eine Frage auf das Duell, wo natürlich auch alle heiß sind. Frankfurt erstmal Frodo gegen Patrick und Sebi noch und auf Hawaii dann sowieso. Jetzt hast du eben gesagt, auch im Kurzdistanzbereich tauschst du dich mit dem Dan Lorang zum Beispiel aus. Redet ihr auch über die Langdistanz? Redet ihr darüber, über Frankfurt, über Hawaii oder lässt euch das kalt?
Eher weniger, weil da ist natürlich schon so, dass wir da ja Konkurrenten irgendwo sind. Ja. Und ich tausche mich jetzt sicherlich nicht aus darüber, wie das optimal ist, jetzt für ein Frodo oder, weil da sind wir natürlich Konkurrenten und da müssen wir auch unsere Klienten im Auge haben. Mhm. Und das heißt von dem her ja weniger.
Langdistanzmäßig, du bekommst wahrscheinlich viele Anfragen. Als Coach nimmst du noch Profiathleten oder sagst du, okay, jetzt mit dem Fulltime-Job der DTU, Patrick und Co., also du hast ja auch noch andere, glaube ich, sonst nimmst du keinen mehr.
Also erstens, ich habe nur zwei Athleten und ich habe in meiner ganzen Coaching-Karriere ganz wenig Anfragen bekommen. Ich habe ein paar Leute abgelehnt, aber es waren nie viele. Mhm. Und ich wollte ja auch nie viele Leute machen und ich mache auch keine AK-Athleten. Ja. Und die DTU hat es natürlich auch nicht so gern, wenn ich jetzt nebenbei noch 15 Langdistanzler trainiere, ja. Weil dann wissen die ganz genau, dann kann ich meine andere Arbeit nicht mehr machen. Vor allem so, wie ich halt arbeite, dass ich relativ viel dann mit den Leuten mich befasse, das haut einfach nicht hin. Und drum mache ich im Moment zwei Leute. Ich habe mir das Recht ausbedungen, was ich ja dann nochmal auf der Agenda hätte, dass man vielleicht nochmal eine Frau coacht, die dann gut ist in Kona. Aber da ist niemand in Sicht. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine chinesische Triathletin trainieren. Also auch nicht auf der Langdistanz. Okay. Das würde ich jetzt nicht machen, weil das beißt sich von meinem Verständnis her dann mit meinem Job als deutscher Bundestrainer. Also wenn jetzt eine deutsche Frau käme und sagen würde, oh, fahrest du, wie schaut denn aus, trainierst du mich? Mhm. Und ich würde da Chancen sehen, ja, dass das wieder zusammenpassen, dass ich die entwickeln kann, dann würde ich das schon nochmal bei meinem Chef anfragen, ob das okay ist. Mhm. Aber danach sieht es aktuell nicht aus und ich will mich jetzt auch dann nicht verzetteln.
Ladies, da höre ich doch, ist ein Slot frei. Also
ganz klar ein Date.
Liegt los, ja, genau. Fares, als Mensch, du machst selber noch Sport. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sieht eine Woche bei dir aus? Was trainierst du noch so ein bisschen oder hast du noch ein Ziel? Trainierst du vielleicht für irgendeinen Wettkampf? Du machst ja manchmal hier so Swim-Run-Geschichten und so weiter. Hast du dieses Jahr was?
Aktuell dieses Jahr habe ich nichts, eben wegen dem Job, weil ich mir dann eben gesagt habe, ich weiß nicht, wie gut ich mich vorbereiten kann. Und was natürlich auch immer noch so ist, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, dann muss es auch vernünftig sein. Also ich muss jetzt nicht bei keinem Rennen mehr gewinnen, aber ich möchte halt mitspielen.
Ja.
Und wenn ich natürlich, dann brauche ich einen gewissen Umfang, um mitspielen zu können. Wenn ich das nicht mehr gewährleisten kann, dann will ich es nicht machen. Und von dem her habe ich mir jetzt mal dieses Jahr nichts vorgenommen. Und ja, ich trainiere schon noch einigermaßen viel, also an manchen Tagen auch noch immer zweimal.
Oh,
in der Früh zum Beispiel schwimmen und am Nachmittag dann nochmal laufen oder im Kraftraum.
Okay.
Und ja, also es passiert schon noch was, aber natürlich, klar, für einen Profi ist das lächerlich.
Witzig, ja.
Gut. Muss ich meine, irgendwann ist auch jedem erlaubt, die ganz hohen Umfänge an den Nagel zu hängen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, wenn ich jetzt wieder ein Ziel hätte, wäre es vielleicht anders, aber aktuell so.
Du, das geht uns, wir sind genau in der gleichen Phase. Wenn das Ziel nicht da ist, dann, ja Matthias, was schaust du da so? Das ist
der Gregor will mich auch mal da reinreden. Aber nein, aber cool, dass du dir die Zeit genommen hast, Fares.
Sehr gern.
Dank und vielen Dank für die coolen Einblicke. Und ja, dann wünschen wir dir als Bundestrainer und als Trainer des Weltmeisters, hey, wie viele können das im Sport schon sagen, in den anderen Sportarten, alles Gute für das Jahr und alles Gute für die Zukunft.
Danke, danke, sehr gern.
So, yo. Das war Fares.
The one and only Fares Al-Sultan. Da hat er dich aber einmal falsch verstanden bei deiner Frage, oder? Was war?
Aber du meinst beim Mixed Relay?
Mixed Relay-Frage,
ja. Ja gut, er dachte, ich rede von der Olympia-Quali. Das war jetzt gar nicht meine Intention. Ich habe halt eher auf die Weltmeisterschaften abgezielt. Ne? Wenn du halt und die Wahrscheinlichkeit inzwischen, wir haben ja auch in Abu Dhabi Platz 6 gemacht mit der Staffel, die Wahrscheinlichkeit in Hamburg ist die Weltmeisterschaft der Staffel, dass die Staffel dort Platz oder in die ersten 8 kommt, die ist sehr hoch. Und die Athleten, die dort eingesetzt werden, die sind dann quasi laut DOSB automatisch Olympiakader mit allen Scheiß, der dazugehört. Ja. Ne? Wettkampfreisen,
finanzieller
Natur. Allem, ne? Also die bekommen quasi die Förderung des Olympiakaders. Und das hat da, ich glaube, da haben wir einfach so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich wollte einfach wissen, gibt es dafür quasi schon irgendein System, um das möglichst gleich, also um allen Athleten die gleiche Chance zu geben, da hinzukommen?
Ja.
Das ist vielleicht auch vielleicht eine Grundsatzfrage. Also das ist vielleicht auch so mein Ansatz. Ich würde sagen, das ist die Pflicht eines Verbandes, dass er da allen Athleten die gleiche Chance lässt. Sicher. Ich glaube, er hat sich jetzt aber mehr bezogen auf alle anderen WTS-Rennen. Ja. Jetzt gar nicht unbedingt die WM. Und ist jetzt in dem Moment auch okay, wenn er sagt, okay, ich treffe die Entscheidung auf rein sportlicher Sicht und um halt Punkte denn für Olympia zu holen. Aber wie gesagt, das zeigt auch gerade so ein bisschen, Mixed Relay ist super neu. Es ist auf einmal da. Auf einmal gibt es auch olympische Medaillen da drin und
ja, alle flippen aus.
Alle flippen aus und jetzt musst du wieder mit umgehen und ja.
Aber wir hatten ja noch weitere Nuggets, Golden Nuggets in dem Gespräch und zwar, ihr Profidamen auf der Langdistanz, bewerbt euch. Faris Al-Sultan hat noch einen Platz in seinem Coachingstall frei, der aktuell aus zwei Männern besteht.
Exklusiv.
Und exklusiv hier aufgedeckt, also haut in die Tasten, wir leiten es gerne weiter. Fand ich spannend.
Genau, schickt uns eure Bewerbung mit Bild und.
Ach, verflucht, verheiratete Männer, Gregor,
weißt du. War das jetzt nicht? Naja,
nee, also das.
Aber fand verheiratet ist man nur einmal im Jahr,
hast du. Verheiratet. Flitterwochen gibt es nur einmal im Jahr.
Ja, stimmt,
das genau. Hatten wir doch schon, so war das. Ja, hat super Anklang zu Hause gefunden, der Statement von mir. Aber auf jeden Fall spannende Sachen, die er da erzählt hat. Und der Mann ist immer noch selber fit. Mit fast manchmal zwei Trainingseinheiten pro Woche. Ja, meine Güte. Ja, was hat er denn vor?
Das ist auch mein Maximum gerade.
Im Monat oder was?
Ich würde sagen, also ich habe.
Ich würde sagen, wenn wir uns die Strava am Samstag angucken, Gregor ist jetzt auch mal beim Strava-Podium irgendwo auf dem Rad. Dazu gratulieren wir ihm.
Also alle kommen, wo wir einigermaßen von dabei waren, da sehe ich mich vorne.
Aber ich sag jetzt nicht,
wie können die zustande das können wir offline
klären. Ein anderes Thema. Ein anderes
den
Thema.
Vergleich machen wir offline. Wir wünschen euch noch.
Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend, einen guten wann auch immer wir uns hört.
Genau, viel Spaß auf der Rolle noch. Und bald müssen die Dinger, dann die auf der Rolle das hören, hört sie bald mal anders.
Kann
man
kann.
Ja, oder man kann auch hier draußen anfahren. Aber auch das geht jetzt zu weit. Die Swift-Saison ist auch noch im Vollgang.
Genau. Macht's gut.
Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.